Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, woran denken Sie, denkt ihr, wenn ihr das Stichwort Gottesdienst hört? Beziehungsweise das lateinische Wort dafür, Liturgie. Was fällt euch da so spontan zu ein? Welche Bilder kommen euch in den Sinn? Gottesdienst, Liturgie. Ich vermute mal, einige haben dann hier unseren Gottesdienst, unsere Liturgie vor Augen. Vielleicht denken auch einige an schwarze Talare oder farbige Gewänder, Musik aus verschiedenen Jahrhunderten, an Orgel, an Bläser, an Band, an liturgischen Chor, an Psalmen gesungen oder gesprochen, an biblische Lesungen, sich wiederholende Abläufe, Agenten und so weiter. Einige denken vielleicht beim Stichwort Gottesdienst, Liturgie auch alt, verstaubt, von gestern. Andere dagegen vertraut, wohltuend, sich fallen lassen können, zur Ruhe kommen, auftanken. Einige denken vielleicht bei Gottesdienst auch an Begegnung, an fröhliche Gemeinschaft, an Begeisterung, an Stärkung. Ich vermute mal, die wenigsten von uns denken bei Gottesdienst, bei Liturgie an den Weg zur Arbeit, zur Schule, zur Uni, in überfüllten U- oder S-Bahnen oder auf Autobahnen. Die wenigsten werden denken an den Montagmorgen im Büro, an den Dienstag, an die Dienstag-Teamsitzung, an das Uni-Seminar, an die Pausengespräche auf dem Schulhof oder in der Kantine. Da kaum einer wird bei Gottesdienst Liturgie an E-Mails checken, Facebook posten, WhatsApp schreiben denken oder vielleicht an Essen kochen, bügeln, Auto waschen, einkaufen, Fitnessstudios, Kartrunde, Klausurvorbereitungen, Examen, Familienabend und so weiter. In dem Predigtext, der für den heutigen Sonntag vorgesehen ist, geht es um das Thema Gottesdienst, Liturgie und wie der Gottesdienst, wie die Liturgie von Christen sein soll. Ich lese Römer 12, 1 bis 8 nach der Gute-Nachricht-Bibel. Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und Gott wohlgefällig und vollkommen ist. In der Vollmacht, die Gott mir als Apostel gegeben hat, wende ich mich an jeden Einzelnen von euch. Niemand soll sich über andere erheben und höher von sich denken, als es angemessen ist. Bleibt bescheiden und sucht das rechte Maß. Durch den Glauben hat jeder von euch seinen besonderen Anteil an den Gnadengaben bekommen. Daran hat jeder den Maßstab, nach dem er sich einschätzen soll. Denkt an den menschlichen Leib. Er bildet ein lebendiges Ganzes und hat doch viele Teile, und jeder Teil hat seine besondere Funktion. So ist es auch mit uns. Als Menschen, die zu Gott gehören, bilden wir alle ein unteilbares Ganzes. Aber als Einzelne stehen wir zueinander wie Teile mit ihren besonderen Funktionen. Wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade zugeteilt hat. Einige sind befähigt, Weisungen für die Gemeinde von Gott zu empfangen. Was sie sagen, muss dem gemeinsamen Bekenntnis entsprechen. Andere sind befähigt, praktische Aufgaben in der Gemeinde zu übernehmen. Sie sollen sich treu diesen Aufgaben widmen. Wer die Gabe hat, als Lehrer die Gemeinde zu unterweisen, gebrauche sie. Wer die Gabe hat, andere zu ermahnen und zu ermutigen, nutze sie. Wer Bedürftige unterstützt, soll sich dabei nicht in Szene setzen. Wer in der Gemeinde eine Verantwortung übernimmt, soll mit Hingabe bei der Sache sein. Wer sich um Notleidende kümmert, soll es nicht mit saurer Miene tun. Liebe Schwestern und Brüder, unser deutsches Wort Gottesdienst hat ja schon in sich selbst eine zweifache Bedeutung. Gottesdienst, das heißt einmal, Gott dient uns, Gottesdienst für uns Menschen. Und Gottesdienst bedeutet, wir dienen Gott. Unser Dienst für Gott. Wobei entscheidend ist, dass Gottesdienst für uns und an uns immer unserem Dienst für ihn vorausgeht. Unser Gottesdienst ist immer nur Antwort auf Gottes Dienst an uns. Und es ist nicht so, dass wir durch unseren Gottesdienst, den wir feiern, Gott etwas abbringen könnten, uns ihm irgendetwas abbringen und uns etwas verdienen können. Muss mal so zu sagen, Gott ist auf unseren Gottesdienst gar nicht angewiesen. Wir können und dürfen ihm aber mit unserem Gottesdienst antworten. Gottesdienst für uns und an uns geht immer unserem Dienst für ihn voraus. Das ist auch Paulus ganz wichtig, deswegen beginnt unser Abschnitt auch so. Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch. Und dieses Erbarmen Gottes, dieses unvorstellbare große Erbarmen Gottes, was über unsere Vorstellungskraft hinausgeht, hat Paulus ausführlich in den vorausgegangenen 11 Kapiteln des Römerbriefes dargestellt. Und jetzt zeigt er auf, wie unsere Antwort darauf, unser vernunftgemäßer Gottesdienst aussehen soll. 3 Punkte möchte ich heute Morgen dabei herausstellen. Das erste, Gottesdienst, das heißt, unser ganzes Leben ist gemeint. Zweitens, Gottesdienst, das heißt, nach Gottes Schema leben. Und drittens, Gottesdienst heißt, Gottes Gaben einsetzen zum Wohl für andere. Das erste, Gottesdienst, das heißt, unser ganzes Leben ist gemeint. Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung, bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Der vernunftgemäße Gottesdienst, andere übersetzen mit, das ist der wahre und angemessene Gottesdienst. Der soll unser ganzes Leben umgreifen. Im Griechischen steht hier logike latreia. Das heißt wörtlich auf Deutsch übertragen, das ist eure logische Liturgie. Logische Liturgie, also der wahre, angemessene Gottesdienst, der der Vernunft entspricht, der logische Gottesdienst. Und an dieser Formulierung, an dem Zusammenhang wird deutlich, dass das Wort Liturgie gar nicht Ablauf, Ordnung oder Ähnliches bedeutet. Obwohl wir es ja meist so benutzen im Sinne von Gottesdienstablauf oder Gottesdienstordnung. Liturgie heißt einfach nichts anderes als Dienst. Und Liturgie ist deshalb nicht die Beschreibung von einer äußeren Form von Gottesdienst, sondern Liturgie ist eine Lebenshaltung. Und wir merken, mancher unsinnigen liturgischen Diskussion wird damit der Boden entzogen. Es geht hier nicht um Formen, sondern es geht um das Leben. Unser ganzes Leben. Nicht auf den Sonntag beschränkt, sondern alles, insbesondere unser Alltag, ist logische, angemessene Liturgie oder auch nicht. Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar. Ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Wörtlich steht hier, gebt eure Körper als lebendiges und heiliges Opfer hin, das Gott gefällt. Das ist für euch die logische Liturgie. Paulus meint hier nicht Opfer im Sinne von Blut oder Räucheropfer, sondern Opfer im Sinne von Hingabe. Opfer ist etwas, was man weggibt, von dem man sich trennt. Und er sagt ganz dezidiert, eure Körper, alte Übersetzungen nehmen hier Leiber, um damit die Ganzheit unseres Lebens zu beschreiben. Gottes Dienst beschränkt sich eben nicht auf unseren Kopf, auf unser Denken, auf unser Hören, unser Reden, eventuell noch auf unsere Gefühle, sondern unser ganzer Körper und was wir damit tun, ist damit einbezogen. Die große Gefahr ist doch, dass wir unser Leben in Bereiche aufteilen. Arbeit und Beruf, Familienleben, Freizeit und Hobbys, gesellschaftliche Kontakte und dann auch noch der christliche Bereich, Glauben, Gottesdienst, Jugend, Hauskreis, Chor, was auch immer. Praktisch heißt das dann, Gott hat in unserem Leben seinen Platz. Eben in dem Teilbereich, den wir ihn einräumen. In den anderen Lebensbereichen kommt er allerdings nicht vor. Wir sind Christen, aber eben in dem Teilbereich unseres Lebens, den wir dafür freigeräumt haben. Der Punkt ist nur, man kann nicht teilweise Christ sein. Zum Beispiel beim sonntäglichen Gottesdienstbesuch bei You im Chor oder im Hauskreis. Jesus ist doch nicht auch nur teilweise für uns gestorben oder teilweise auferstanden, sondern ganz, hundertprozentig. Gottes Liebe gilt uns doch nicht nur teilweise, sondern 100% total. Gottesdienst heißt, unser ganzes Leben ist gemeint. Und das zweite, Gottesdienst, das heißt, nach Gottes Schema leben. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Es geht um die Maßstäbe, nach denen wir leben. Im Griechischen steht hier wörtlich Schemata. Welches Schema prägt eigentlich unser Leben? Welche Lebensschemen sind Vorbilder für uns? Gottesdienst, logische Liturgie, das heißt nach dem Schema Gottes, nach seinen Maßstäben fragen und danach leben. Nach Gottes Willen fragen und dann entsprechend handeln und unser Leben einrichten. In der vergangenen Woche habe ich mich endlich etwas mit der Öffentlichkeitsarbeit für unseren Nachfolgekurs beschäftigen können. Und als ich mir dann den Predigtext angestaut habe, habe ich gedacht, sieh mal an, das passt genau. Denn darum geht es bei Spürbar, dem Nachfolgekurs. Darüber nachzudenken, wie unser Glaube im Alltag erfahrbar und spürbar wird. Für uns selbst und für andere. Um es mit unserem Predigtext zu sagen, es geht um die Alltagsliturgie, um den Gottesdienst im normalen Alltag. Welche Schemata, welche Maßstäbe bestimmen uns, beziehungsweise von welchen lassen wir uns denn bestimmen? Und wie können wir für uns persönlich Schemata entwickeln, die dazu führen, dass unser Christsein auch im Alltag spürbar wird, für uns und für andere. Und an den einzelnen Abenden geht es dann um verschiedene Alltagsbereiche. Am 24. Januar beziehungsweise, wer gehört zu mir? In welchen Beziehungen lebe ich? Wie trägt der Glaube dazu bei, meine Beziehungen zu erhalten, zu gestalten und zu erneuern? Am 26. Januar ist dann das Thema arbeitsam im Schweiße meines Angesichts. Wie sieht meine Arbeitswelt im Beruf, im Ehrenamt, in der Hausarbeit und so weiter aus? Welche Auswirkungen kann der Glaube auf die Art und Weise meines Arbeitens haben? Dann am 31. Januar gewissenhaft entscheiden und handeln. Da geht es um die Verantwortung von Christen für die Welt und wie wir zu unseren ethischen Entscheidungen kommen können. Beziehungsweise was mögliche Verhaltensweisen für Christen sein können und das nicht nur in Theorie, sondern auch in Praxis. Am 2. Februar, bewegt von Hochzeiten und Tiefpunkten. In unserem Leben gibt es prägende Erfahrungen, die wir eben als Hochzeiten oder als Tiefpunkte empfinden. Wie können wir mit Tiefpunkten leben lernen? Und wie kann es gelingen, beglückende und positive Erfahrungen für die Gegenwart fruchtbar zu machen? Zu den einzelnen Themen gibt es dann verschiedene Impulse, wird auf biblische Texte Bezug genommen und praktische Schritte angeboten, die jeder und jeder für sich durchdenken und gegebenenfalls ausprobieren kann. Das spürbar Teilnehmerbuch ist dann zum einen persönlicher Wegbegleiter für jeden durch den Kurs und zum anderen bietet das Buch die Möglichkeit, sich später auch noch daran zu erinnern, was man denn so in diesem Kurs an den Abenden gehört, bedacht und für sich selbst gewonnen hat. Es gibt dann für die Nachhaltigkeit noch weitere Dinge, die möchte ich jetzt noch nicht verraten. Da ist manche Überraschung dabei. Ich kenne den Referenten Kuno Klinkenborg sehr gut und inzwischen kenne ich auch einige Arbeitsmethoden und Materialien und bin gespannt, was die einzelnen Themen für mich, für meinen Glauben im Alltag austragen werden. Kuno Klinkenborg wird nicht nur Impulsreferate halten, es gibt Zeit zum persönlichen Nachdenken und auch Gelegenheit zum Austausch über die Themen. Die Abende, das sei noch mal gesagt, sind in sich abgeschlossen und wer sagt, 7 oder 8 Abende schaffe ich nicht, der kann sich ja gegebenenfalls an den Themen orientieren, die in dem Flyer ja auch abgedruckt sind. Eins möchte ich noch sagen, Anmeldungen sind trotzdem wichtig, damit wir zum Beispiel wissen, wie viel spürbar Bücher und Materialien wir brauchen und für wie viele am Abend der Imbiss reichen sollte. Man kann sich für die Abende mit dem Abschnitt im Flyer, ich hatte hier auch mal irgendwo einen, hier ist er, man kann sich mit diesem Abschnitt in dem Flyer anmelden oder wie das einige in der letzten Wochen gemacht haben, einfach per E-Mail bei mir. Ich freue mich darauf, durch den Nachfolgekurs Anregungen und Hilfestellungen zu bekommen, wie das geht, was Paulus eben so beschreibt. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Es geht also in dem Nachfolgekurs und wie bei uns auch im Predigttext um die logische Liturgie, um den wahren und angemessenen Gottesdienst. Das heißt zum einen, unser ganzes Leben ist gemeint, das heißt zum zweiten, nach Gottes Schema leben und das heißt zum dritten, Gottesdienst, das heißt Gottes Gaben einsetzen zum Wohl für andere. In der Vollmacht, die Gott mir als Apostel gegeben hat, schreibt Paulus, wende ich mich an jeden Einzelnen von euch. Niemand soll sich über andere erheben und höher von sich denken, als es angemessen ist. Bleibt bescheiden und sucht das rechte Maß. Durch den Glauben hat jeder von euch seinen besonderen Anteil an den Gnadengaben bekommen. Daran hat jeder den Maßstab, nach dem er sich einschätzen soll. Denkt doch an den menschlichen Leib. Er bildet ein lebendiges Ganzes und hat doch viele Teile, und jeder Teil hat seine besondere Funktion. So ist es auch mit uns. Als Menschen, die zu Christus gehören, bilden wir alle ein unteilbares Ganzes. Aber als Einzelne stehen wir zueinander wie Teile mit ihrer besonderen Funktion. Wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade zugeteilt hat. Einige sind befähigt, Weisungen für die Gemeinde von Gott zu empfangen. Was sie sagen, muss dem gemeinsamen Bekenntnis entsprechen. Andere sind befähigt, praktische Aufgaben in der Gemeinde zu übernehmen. Sie sollen sich treu diesen Aufgaben widmen. Wer die Gabe hat, als Lehrer die Gemeinde zu unterweisen, gebrauche sie. Wer die Gabe hat, andere zu ermahnen und zu ermutigen, nutze sie. Wer Bedürftige unterstützt, soll sich dabei nicht in Szene setzen. Wer in der Gemeinde eine Verantwortung übernimmt, soll mit Hingabe bei der Sache sein. Wer sich um Notleidende kümmert, soll es nicht mit saurer Miene tun. Hier kommen die weiteren Themen von spürbar genau richtig. Am 7. Februar erstaunlich, was in mir steckt und am 9. Februar gemeinsam, wozu die Kirche gut ist. Ich möchte jetzt nicht auf die einzelnen Inhalte der Abende schon vorausgreifen und eingehen, aber ich möchte darauf hinweisen, was Paulus in unserem Predigttext zu diesen Themen sagt. Für Paulus steht fest, jeder Christ hat von Gott gegebene Gaben. Und die Gaben, die in unserem Text aufgezählt sind, sind ja auch nur beispielhaft. Es gibt noch mehr. Gott ist ja nicht kleinlich, auch nicht beim Verteilen von Gaben. Es gibt eine große Vielfalt, einen Reichtum an Gaben, auch bei uns in unserer Gemeinde. Jede und jeder hat Gaben, wie unterschiedlich sie auch sein sollen, sind. Jeder hat seine Gabe, seine spezifische. Man soll nicht meinen, er müsste die von anderen haben, sondern entdecken, was denn seine ist, die dann auch eine Beschränkung ist, weil sie nur wirken kann im Zusammengehen mit den anderen. Jeder hat Gaben. Der Punkt, auf den es ankommt, ist, wie setzen wir denn unsere Gaben ein? Paulus sagt, logische Liturgie, Gottesdienst im Alltag, das heißt, die Gaben, die Gott mir gegeben hat, welches auch immer sind, einsetzen und zwar da, wo sie hingehören. Das heißt, nicht nach anderen Gaben schielen und streben, sondern das tun, was wir mit unseren Gaben können. Und wir bereiten uns nur selbst Probleme, wenn wir meinen, nur sogenannte besondere Gaben, nur das, was andere können, wäre wichtig oder wertvoll. Jeder hat Gaben und soll genau die an seinem Platz einsetzen zum Wohl der anderen beziehungsweise zum Aufbau der Gemeinde Gottes. Die Älteren kennen vielleicht noch den Namen Cliff Richard. Das war in der Rock'n'Roll-Zeit in England ein Star und macht, glaube ich, auch noch Musik bis heute. Der ist Christ geworden. Und als junger Christ war er in Indien und hat dort verschiedene Missionsstationen besucht, war in einem Krankenhaus und sah, wie eine Krankenschwester Wunden säuberte und verband. Und er sagte sich, Mensch, als Christ müsste ich doch eigentlich auch hier diesen armen Menschen in Indien helfen. Und er sprach darüber, mit dieser Krankenschwester seinen Beruf als Popsänger an den Nagel zu hängen und auch hier in Indien zu arbeiten. Und die hat ihn nur gefragt, sag mal, was kannst du denn eigentlich am besten? Ja, singen. Kannst du genauso gut, wie du singst, mit Spritzen und Mullbinden umgehen? Nee, natürlich nicht. Dann bleib bitte in Europa und sing. Du kannst dann ja mit dem Geld, das du zusammenbringst, uns hier unterstützen. Jeder sollte seine Gabe einsetzen, da, wo sie am Platz ist. Und nicht meinen, er müsste andere Gaben haben oder seine Gabe an einem anderen Platz einsetzen. Das Entscheidende ist nämlich nicht die Art der Gabe, die wir haben, sondern wie und wo wir sie einsetzen und ob wir sie überhaupt einsetzen. Gaben sind uns nicht gegeben, damit wir sie für uns zu unserem Nutzen einsetzen, sondern für die Schwestern und Brüder in der Gemeinde. Und das will Paulus mit dem Bild vom Körper, vom Leib Christi deutlich machen. Nochmal zum Stichwort Schema. Das Lebensschema dieser Welt ist, was bringt mir das? Was bringen mir meine Gaben? Wie kann ich sie effektiv einsetzen, damit möglichst großer Nutzen für mich dabei herauskommt? Kurz gesagt, das Lebensschema heute ist, Eigennutz geht vor Gemeinwohl. Und ich muss dann immer an den ehemaligen amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy denken, der im Gegensatz dazu einmal gesagt hat, frage nicht zuerst, was dein Land für dich tun kann, sondern frage, was du für dein Land tun kannst. Mit Paulus sollten wir genau nach diesem Schema leben und handeln. Frage nicht danach, was deine Gemeinde für dich tun kann, sondern frage danach, was du für deine Gemeinde, für deine Schwestern und Brüder tun kannst. Das gilt übrigens nicht nur für jeden Einzelnen, sondern das gilt auch für Gruppen und Kreise in der Gemeinde. Und ich bin mir sicher, auch in unserer Gemeinde sehe manches anders aus, wenn dieses Prinzip, dieses letztlich ja biblische Schema, bestimmend wäre. Nicht, was ist gut für mich, was empfinde ich für gut, was tut meiner Gruppe gut, sondern was ist für die Gemeinde, für das Ganze der Gemeinde gut. Wie, womit kann ich anderen dienen und damit gleichzeitig Gott? Paulus will uns mit Römer 12 anleiten und helfen zur logischen Liturgie, zu dem wahren und angemessenen, dem eigentlich vernunftgemäßen Gottesdienst, der Gott gefällt. Solch ein Lebensgottesdienst ist die logische Antwort auf den Dienst Gottes für und an uns, den er immer wieder neu tut. Die Jahreslosung 2017 lautet: Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Damit Gott das tun kann, braucht er dazu Gelegenheiten, die wir ihm geben können oder auch nicht. Der Nachfolgekurs ist eine solche Gelegenheit für Gott. Als wir den Termin vor langer Zeit geplant haben, hat niemand an die Jahreslosung 2017 gedacht. Aber das passt doch auch gut. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und ich lege einen neuen Geist in euch. Denn das neue Herz und der neue Geist, die Gott uns schenken will, die werden uns befähigen zur logischen Liturgie im Alltag. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.